Der Heilige Geist und die göttliche Einwirkung. Alle Angehörigen des geistlichen Standes, sofern sie nur einigermaßen richtige Vorstellungen von unserem Herrn und Heiland gehegt hatten, erhalten nach ihrem Eintritt in die geistige Welt, der sich zumeist am dritten Tage nach dem Tode vollzieht, zuerst einen Unterricht über die göttliche Dreieinheit, vor allem im Hinblick auf den Heiligen Geist. Sie werden darüber belehrt, dass dieser nicht ein besonderer Gott ist, sondern dass die Heilige Schrift darunter die von dem einen und allgegenwärtigen Gott hervorgehende Einwirkung versteht. Diejenigen, die nach der Belehrung von dem Glauben zurücktreten, dass der Heilige Geist ein Gott für sich selbst sei, werden dann weiter unterrichtet, dass die Einheit Gottes nicht in drei Personen zerfällt, von denen nach dem athanasischen Bekenntnis jeder Einzelne für sich Gott und Herr sein soll, sondern dass die göttliche Dreieinheit im Herrn und Heiland besteht, so wie Seele, Leib und hervorgehende Wirkung in einem jeden Menschen miteinander bestehen. Hernach werden sie zur Aufnahme des Glaubens des neuen Himmels bereit gemacht. Und dann öffnet sich ihnen ein Weg zu irgendeiner himmlischen Gesellschaft, in der ein ähnlicher Glaube herrscht. Und sie erlangen eine Wohnstätte bei Mitbrüdern, mit denen sie in Seligkeit ewig zusammenwohnen sollen. Da in den beiden vorhergehenden Kapiteln von Gott als dem Schöpfer und vom Herrn als dem Erlöser die Rede war, so ist nun vom Heiligen Geist zu handeln. Auch dieser Teil soll, wie die übrigen, in einzelne Abschnitte zerlegt werden. Römisch 1. Der Heilige Geist ist die göttliche Wahrheit, ebenso auch die göttliche Kraft und Einwirkung, die hervorgeht aus dem einen Gott, in dem eine göttliche Dreiheit besteht, das heißt aus dem Herrn, unserem Gott und Heiland. Eigentlich wird durch den Heiligen Geist das göttliche Wahre bezeichnet, mithin auch das göttliche Wort. In diesem Sinne ist der Herr selbst auch der Heilige Geist. Weil aber heutzutage in der Kirche durch den Heiligen Geist die göttliche Einwirkung beschrieben wird, welche die wirkliche Rechtfertigung darstellt, so wird diese Einwirkung hier für den Heiligen Geist genommen und vorzugsweise von ihr gehandelt. Dies auch aus dem Grund, weil die göttliche Einwirkung durch das göttliche Wahre geschieht, das aus dem Herrn hervorgeht. Das Hervorgehende aber ist ein und desselben Wesens mit dem, aus dem es hervorgeht, ebenso wie Seele, Leib und Hervorgehendes, diese drei, ein Wesen ausmachen. Beim Menschen lediglich ein menschliches, beim Herrn aber zugleich ein göttliches und menschliches. Göttliches und menschliches Wesen aber in ihm nach der Verherrlichung auf gleiche Weise vereinigt wie das Frühere mit dem Späteren oder wie das Wesen mit seiner Form. So sind die drei Wesenselemente, die Vater, Sohn und Heiliger Geist genannt werden, im Herrn eins. Oben wurde gezeigt, dass der Herr das göttliche Wahre oder die göttliche Wahrheit selbst ist. Aus den folgenden Stellen ergibt sich jedoch, dass dasselbe für den Heiligen Geist gilt. Ein Reis wird hervorgehen aus Isais Stamme. Ruhen wird auf ihm Jehovas Geist, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft. Er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und den Gottlosen töten mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Lenden und Wahrheit der Gurt seiner Hüften sein. Jesaja 11. Und bei Jesaja 61 sowie Lukas 4 steht: Der Geist des Herrn Jehova ist auf mir, dieweil Jehova mich gesalbt hat. Frohe Botschaft den Armen zu verkünden, sandte er mich. Alles, was aus dem Herrn hervorgeht, ist Wahrheit, da er selbst die Wahrheit ist. Dies ist unter dem Paraklet oder Beistand zu verstehen, der auch der Geist der Wahrheit und der Heilige Geist genannt wird, wie sich aus folgenden Stellen ergibt. Wenn jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, so wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er reden. Johannes 16. Und noch einmal Johannes 14. Ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand gebe, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht erkennt. Ihr aber erkennet ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch und ihr werdet mich sehen. Dass der Herr unter dem Beistand oder Heiligen Geist sich selbst versteht, ist offensichtlich aus seinen Worten, dass die Welt ihn noch nicht erkenne. Bei Matthäus 28 steht: Ihr aber erkennet ihn. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So wie an anderer Stelle: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitlaufs. Klar geht es auch daraus hervor, dass er sagt, der Heilige Geist werde nicht aus sich selbst reden, sondern aus dem Meinigen nehmen. Da man nun unter dem Heiligen Geist die göttliche Wahrheit zu verstehen hat, die im Herrn, ja, der Herr selbst war, und da der Heilige Geist aus keinem anderen Ursprung hervorgehen konnte, so heißt es: Noch war kein Heiliger Geist, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes 7. Nach der Verherrlichung aber hauchte er die Jünger an und sagte: Nehmet hin den Heiligen Geist. Johannes 22. Der Herr hauchte die Jünger bei jenen Worten an, weil das Anhauchen ein vorbildendes Zeichen der göttlichen Eingebung darstellt. Diese aber ist Versetzung in Engelsgesellschaften. Aufgrund dieser Dinge kann der Verstand begreifen, was der Engel Gabriel über die Empfängnis des Herrn sagt. Lukas 1: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und ferner: Der Engel des Herrn sprach im Traume zu Josef: Scheue dich nicht, Maria, deine Verlobte, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geiste. Matthäus 1. Hier ist der Heilige Geist, das göttliche Wahre, das aus Jehova, aus dem Vater hervorgeht. Das Hervorgehende aber ist die Kraft des Höchsten, die damals die Mutter überschattete. Dies stimmt auch mit der folgenden Stelle bei Johannes überein: Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch. Das Wort bedeutet hier das göttliche Wahre, wie man oben im Abschnitt über den Glauben der neuen Kirche nachlesen kann. Die göttliche Dreieinheit besteht im Herrn, wie oben nachgewiesen wurde. An dieser Stelle sollen nur einige Widersprüche erwähnt werden, die sich aus der Zerteilung der Dreieinigkeit in Personen ergeben. Es wäre damit etwa so, wie wenn von den drei Geistlichen einer Kirche einer von der Kanzel herab lehrte, was man zu glauben und zu tun habe, während der zweite neben ihm stünde und ihm ins Ohr flüsterte: Das hast du recht gesagt, fahre nur so fort. Worauf beide zu dem Dritten, der auf der Treppe stünde, sagen würde: Gehe hinab in die Kirche, öffne ihre Ohren, flöße diese Dinge ihren Herzen ein und sieh auch zu, dass sie rein und heilig zu Pfändern der Gerechtigkeit werden. Die Regierung dreier göttlicher Personen im Himmel gliche auch der Regierung dreier Könige in einem Reich oder dem Oberbefehl dreier gleichgestellter Feldherren über ein und dasselbe Heer. Oder, und noch deutlicher, der römischen Regierung vor der kaiserlichen Zeit, als es einen Konsul, einen Senat und einen Volkstribun gab, unter die die Macht zwar geteilt war, die aber alle zusammen die höchste Gewalt innehatten. Wer sieht nicht das ungereimte, lächerliche und absurde des Versuchs, ein solches Regiment in den Himmel einzuführen? Tatsächlich läuft es auf nichts anderes hinaus, wenn man dem Vater eine ähnliche Macht zuschreibt wie dem höchsten Konsul, dem Sohne eine ähnliche Macht wie dem Senat und dem Heiligen Geist eine Macht ähnlich derjenigen des Volkstribuns. Dies ist die notwendige Folge davon, wenn man jedem von ihnen seinen eigenen Wirkungskreis zuschreibt, umso mehr, als man auch noch hinzufügt, die entsprechenden Eigenschaften seien nicht übertragbar. Römisch 2. Die göttliche Kraft und Einwirkung, die man unter dem Heiligen Geist versteht, zeigt sich im Allgemeinen in der Umbildung und Wiedergeburt, in der darauffolgenden Erneuerung, Belebung, Heiligung und Rechtfertigung und, wiederum darauf folgend, in der Reinigung vom Bösen und der Vergebung der Sünden und schließlich in der Erlösung. Dies sind der Reihe nach die Kräfte, die der Herr bei denen wirkt, die an ihn glauben und die sich zu seiner Aufnahme und Wohnung bereit und fähig machen. Letzteres geschieht durch das göttliche Wahre, bei den Christen aber auch durch das göttliche Wort, da dieses das einzige Mittel ist, durch das sich der Mensch dem Herrn nähern kann und in das der Herr seinerseits eingeht, ist er doch, wie oben ausgeführt, das göttliche Wahre selbst. Und alles aus ihm Hervorgehende ist nichts anderes. Durch das göttliche Wahre aus dem Guten, das heißt durch den Glauben aus der Liebe, wird der Mensch umgebildet und wiedergeboren und dann erneuert, lebendig gemacht, geheiligt und gerechtfertigt. Je wie er darin fortschreitet und wächst, wird er vom Bösen gereinigt. Die Reinigung vom Bösen aber ist die Vergebung der Sünden. Man wisse, dass der Herr diese Heilswirkungen bei einem jeden Menschen fortwährend zu vollziehen trachtet, sind sie doch die Stufen zum Himmel und will doch der Herr das Heil aller. Dies ist sein Ziel. Und wer das Ziel will, der will auch die Mittel. Alles, das Kommen des Herrn in die Welt, sein Erlösungswerk und sein Leiden am Kreuz, geschah um das Heil des Menschen willen. Das Wirken dieser Kräfte ist der Heilige Geist, den der Herr denen sendet, die an ihn glauben und sich bereit machen, ihn aufzunehmen. Dieses Wirken ist auch unter dem Geist in den folgenden Stellen zu verstehen. So bei Ezechiel: Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Meinen Geist will ich in eure Mitte geben und machen, dass ihr auf dem Weg des Heils wandelt. Oder im 51. Psalm: Ein reines Herz schaff in mir, o Gott, und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Gib mir wieder die Wonne deines Heils und stütze mich durch einen freiwilligen Geist. Und nochmal Ezechiel, da heißt es: Machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel? In diesen Stellen ist unter dem neuen Herzen der Wille zum Guten und unter dem neuen Geist das Verständnis des Wahren zu verstehen. Dass der Herr beides bei denen wirkt, die das Gute tun und das Wahre glauben, das heißt bei denen, die im Glauben der Liebe stehen, ergibt sich klar aus den obigen Worten, wonach Gott eine Seele gibt denen, die in diesem Glauben wandeln, und ebenso auch daraus, dass dies ein freiwilliger Geist genannt wird. Dass der Mensch seinerseits mitwirken muss, folgt aus den Worten: Machet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, aus Israel? Wir lesen: Als Jesus getauft wurde, taten sich die Himmel auf, und Johannes sah den Heiligen Geist wie eine Taube herabsteigen. Bei allen vier Evangelisten. Dies geschah, weil die Taufe, ebenso wie die Taube, die Wiedergeburt und Reinigung bezeichnet. So viel sieht doch wohl ein jeder, dass die Taube nicht der Heilige Geist war und dass der Heilige Geist auch nicht in der Taube war. Im Himmel erscheinen des Öfteren Tauben, und die Engel wissen dann jedes Mal, dass sie es mit Entsprechungen der Neigungen und den daraus hervorgehenden Gedanken über die Wiedergeburt und Reinigung bei einigen in der Nähe Weilenden zu tun haben. Daher verschwinden diese Tauben auch sogleich, wenn sie mit den Betreffenden über etwas anderes reden als das, was während der Erscheinung der Tauben in ihren Gedanken war. Es ist damit genauso wie mit vielem, was den Propheten erschien, zum Beispiel dem Lamm, das nach Offenbarung 14 und an anderen Stellen Johannes im Geist auf dem Berge Zion erblickte. Wer wüsste nicht, dass der Herr weder jenes Lamm war, noch in ihm war, sondern dass es eine Vorbildung seiner Unschuld darstellte? Daraus erhält auch der Irrtum jener, die drei Personen der Dreieinigkeit daraus ableiten, dass bei der Taufe über dem Herrn eine Taube erschien und aus dem Himmel eine Stimme ertönte: Dies ist mein geliebter Sohn. Unter den folgenden Worten Johannes des Täufers ist zu verstehen, dass der Herr den Menschen durch den Glauben und die tätige Liebe wiedergebiert. Bei Matthäus 3 und Markus 1 und bei Lukas heißt es: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommen wird, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen heißt Wiedergebären durch das göttliche Wahre, welches Sache des Glaubens, und das göttliche Gute, welches Sache der Liebe ist. Etwas Ähnliches bezeichnen auch die folgenden Worte des Herrn: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3. Das Wasser bezeichnet hier, wie auch sonst im göttlichen Wort, das Wahre im natürlichen oder äußeren Menschen. Der Geist, das Wahre aus dem Guten im geistigen oder inneren Menschen. Da nun der Herr das göttliche Wahre selbst aus dem göttlichen Guten ist und dieses sein eigentliches Wesen darstellt, ein jeder aber aus seinem Wesen heraus tut, was er tut, so ist klar, dass der Herr ununterbrochen danach trachtet, jedem Menschen Wahres und Gutes bzw. Glauben und tätige Liebe einzupflanzen und dass er auch gar nichts anderes wollen kann. Dies lässt sich durch vieles in der Welt beleuchten, so beispielsweise dadurch, dass jeder Mensch aus seinem Wesen heraus will und denkt und, soweit er darf, auch redet und handelt. Ein ehrlicher Mensch denkt und beabsichtigt Ehrliches. Ein ehrenhafter, rechtschaffener, frommer und religiöser Mensch Ehrenhaftes, Rechtschaffendes, Frommes und Religiöses. Umgekehrt aber denkt und beabsichtigt der hochmütige, arglistige, betrügerische und habsüchtige Mensch solches, das seinem Wesen entspricht. Der Schwärmer möchte nichts als Schwärmereien reden, der Tor nichts als der Weisheit zuwiderlaufendes Schwatzen. Mit einem Wort: Der Engel sinnt und strebt nur nach Himmlischem, der Teufel nur nach Höllischem. Dasselbe gilt auch für jedes Glied der niederen Gattungen des Tierreichs, ebenso für die Vögel, die Fische, die Vierfüßler und die geflügelten und nicht geflügelten Insekten. Jedes ist an seinem Wesen, seiner Natur zu erkennen, aus dem und demgemäß es seinen Instinkt hat. Ebenso ist es im Pflanzenreich. Jeder Baum, jedes Gesträuch, ja jedes Küchenkraut ist an seiner Frucht und seinem Samen zu erkennen, denen ihr Wesen eingeboren ist und aus denen auch nichts anderes hervorgebracht werden kann, als was ihnen gleicht und angehört. Ja, jede Art von Erde, Ton oder Gestein, sie sei edel oder unedel, jedes Mineral und Metall wird nach dem Wesen beurteilt.